Merci, Michaela, für die Initiative, die du ergriffen hast, für den Aufruf. Es ist wahr, wir brauchen immer wieder die Ermutigung. Wir brauchen immer wieder, dass wir einander zusprechen und sagen, es ist nicht einfach alles aus. Es ist nicht einfach alles nur verloren. Einfach weg dieser Fixierung auf die Massnahmen, weg Fixierung auf Corona. Das Leben bietet viel mehr, viel anders. Und es ist gut, dass wir das uns immer wieder sagen, dass wir uns auf Gott ausrichten können. Und bevor ich mit der Predigt starte, tut der Johnny uns noch ein kurzes Video einspielen. Die Qualität des Videos nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Der Schluss war wichtig, was das Gesicht des TÜV-Fahrers. Und nachher mit der Überschrift, ein Helm tragen wäre gut gewesen. Weil nicht wegen dem Balken, sondern wegen den Vögeln, die auf ihn oben runter gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt es gesehen und sonst war es auch so lustig gewesen. Ja, warum der Helm? Wir haben es gehört bei der Einführung. Und ihr mögt euch erinnern, wo ihr vielleicht in der Schulzeit war oder eure Kinder in der Schulzeit war und zum Velofahren ist gegangen und dann das mit dem Helm tragen ist gekommen, was heisst, kluge Köpfe schützen sich. Kluge Köpfe schützen sich. Weil man nicht wollte, dass bei einem Velounfall oder TÜV-Unfall oder Unfall auf der Baustelle, dass eben unser Kopf beschädigt wird. Wie manchmal hast du das deinen Kindern vielleicht schon müssen sagen, leg den Helm an. Oder hast du dir selber schon müssen sagen, nur geschwind für ins Coop oder ins Migros, leg ich doch nicht den Helm an. Aber leider hat es schon viele getroffen, die nur geschwind ein paar hundert Meter innerorts sind gestürzt und auf den Kopf sind gefallen. Aber ich bin auch froh, dass man diese Dinge, dass das jetzt nicht die neue Massnahme ist, dass man eben nebst der Maske noch den Helm haben sollte. Das wäre ja auch nicht eine Bundesratsverordnung, das wäre höchstens unsere Empfehlung. Aber die lassen wir jetzt auf der Seite, zumindest hier innen. Wenn ich hier schaue, da ist alles gut aufgemacht. Ihr kennt ja Asterix und Obelix, die haben auch immer Angst gehabt vor etwas, dass nicht der Himmel auf den Kopf geht. Das war ihre Angst, der Himmel geht nicht auf den Kopf. Also eigentlich wäre ja das noch etwas Schönes, wenn ja der Himmel auf uns oben runterkommt. Das Bild. Der Himmel, die himmlische Welt kommt auf uns oben runter. Nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Güte. Und von dem werde ich reden heute Morgen mit dieser Waffenrüstung von Gott, wo wir ja drinnen sind, dieser Predigreihe, mit, jetzt fällt mir gerade das Ding zum Drücken, das hast du, merci, wo wir ja die Waffenrüstung von den römischen Soldaten anschauen und oder Paulus als Bild braucht und das Bild vom Helm ist heute ein Teil von dieser Waffenrüstung. Und der Vers 17a sagt der Paulus oder schreibt der Paulus, nehmt den Helm des Heils. Die vorderen vier Predigten haben vom Gurt von der Wahrheit geredet, vom Panzer von der Gerechtigkeit, von den Schuhen, die bereit sind, das Evangelium von Jesus in die Welt rauszutragen. Und der Schild, der vor dem Krieger ist, der die Pfeile, die feurigen Pfeile vom Feind abwehrt. Heute der Helm vom Heil. Nehmt den Helm des Heils. Kurze Darstellung, wie so ein Helm hat ausgesehen. Er hat den Kopf wirklich rundum geschützt, mit den Seitenteilen, mit dem Ecken. Und bis zur Stirn einfach kein Visier. Und so sind die römischen Soldaten super ausgerüstet gewesen. Freie Sicht. Und vor allem war ihr Kopf geschützt gegen die Schläge von den Schwertern vom Find. Man kann es auch anders übersetzen. In modernen Übersetzungen steht, setzt den Helm der Rettung auf. Also, der Helm nützt mir ja nichts, wenn ich ihn so nehme, oder? Ich kann mit dem Helm so rumfahren, auf dem Velo. Oder, ich habe es auch schon gesehen, auf dem Gepäckträger. Nützt mir nichts. Ich muss ihn aufsetzen. Das ist gemeint damit. Wenn du schon einen hast, dann brauch ihn. Und der Helm ist nicht einfach ein Thema, das jetzt im Neuen Testament aufgekommen ist, was der Paulus gebraucht hat. Weil der Helm immer ist verbunden worden, wie es der Paulus hier sagt, mit dem Heil. Und das Thema vom Heil ist ein altes Thema. Wenn wir zurückgehen ins Alte Testament, 2. Mose 15, das Volk Israel, das aus Ägypten raus ist, aus Ägypten hat können fliehen und dann vor dem Schilfmeer steht und ein Riesenwunder passiert, wo Gott so durch das Schilfmeer durchgeleitet, weil die Wasserfluten aufgehen. Und nach dem Durchzug durch das Schilfmeer und die Ägypter, die sie verfolgt haben, vertrunken sind, singt das Volk Israel ein Loblied auf die wunderbare Rettung. Und sie singen unter anderem, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und mein Heil. Und mein Heil, der Herr ist mein Heil. Im Rückblick, was passiert ist. Und der Prophet Jesaja redet davon, dass Gott sogar selber den Helm vom Heil auf seinen Kopf setzt. Jesaja 59, 17 ist die Rede davon, dass das Chefsache ist. Der Helm vom Heil sitzt auf Gottes Haupt als Bild. Jetzt möchte ich in drei Punkten auf das Heil, das mit dem Helm verbunden ist, eingehen. Das Erste, was ist das Heil überhaupt? Was bedeutet das Wort? Als Zweites, wie können wir uns sicher sein, dass das Heil für uns gilt? Und zum Dritten, für was brauchen wir überhaupt den Helm vom Heil? Zum Ersten, was ist das Heil? 80 Jahre retourblendet, merken wir, wie der Begriff vom Heil, der eigentlich ein wunderbar besetzter Begriff ist, wie der ins Gegenteil ist verkehrt worden und massivst vom Hitler ist missbraucht worden, dass er sich so hat bezeichnen lassen. Dabei war die Meinung ganz anders gewesen. Wenn man das Lexikon der Bibel anschaut, dann bezeichnet das Wort Heil andere Ausdrücke wie Rettung oder Erlösung durch Gott. Rettung oder Erlösung. Und wenn wir die ganze Weltgeschichte anschauen, die Gott mit den Menschen gemacht hat, dann reden wir auch davon, von der Heilsgeschichte, die Gott präpariert hat. Angefangen, der rote Faden, sozusagen nach Adam und Eva, dann mit dem Abraham, der ausgezogen ist und ein neues Land von Gott hat geschenkt bekommen. Und Gott, der Bund mit dem Abraham eingegangen ist. Und der Bund immer weitergeführt hat. Der Bund ist weitergegangen auf das Volk Israel dann später, wo Gott den Bund dort bekräftigt hat. Wo das Volk Israel ist vertrieben worden, aus seinem Land nach Babylon musste gehen und Gott nicht zugelassen hat, dass sein Volk ist untergegangen und ausgelöscht worden. Viele andere Völker gibt es heute nicht mehr. Die sind verschwunden vom Erdboden. Israel gibt es immer noch. Gott hat den Rotfaden durchgezogen. Bis zur Geburtsstunde von seinem Sohn auf dieser Erde hat Gott das Heil weitergezogen. Und dann, ein paar Jahrzehnte nach dem Tod von Jesus, ist Jerusalem zerstört worden und das Volk Israel wirklich in alle Gegenden, in alle umliegenden Gegenden verstreut worden. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie so richtig wieder zurückfinden in ihr Land und kommen noch laufend. Das Volk ist nicht untergegangen. Die Heilsgeschichte hat Gott weitergezogen. Also das Heil von Gott ist seine Antwort auf die Rebellion von uns Menschen gegen ihn. Es ist noch verrückt. Gott hat gleich reagieren wie die Menschen, die wollen, wir wollen nicht mehr wissen von dir. Hat er auch können sagen, also will ich auch nicht mehr wissen von euch. Ich überlasse euch eurem Schicksal, ihr seid mir egal. Und dann bin ich überzeugt, dann gibt es das Volk Israel heute nicht mehr. Dann gibt es auch keine Christen heute. Wenn es Gott egal wäre gewesen, gibt es uns heute nicht in der Form, dass wir an ihn glauben können. Aber Gott hat das nicht wollen. Nein, seine Antwort war, ich bringe Heil und tue das Unheil ausrotten. Das Unheil ist die Sünde. Das Unheil ist der Tod. Das Unheil ist das Böse. Und Gott kämpft gegen das an. Darum hat er mit Jesus das Heil auf die Erde gebracht. Mit Jesus, wo ja auch genannt wird, der Heiland, dort steckt der Begriff auch wieder in diesem Namen drin. Das Heil steckt im Heiland, im Retter, im Erlöser. Und auch an dem Mal merken wir, dass Jesus eben dann in all dem, was er ist, von seinem Wesen, mehr ist als einfach ein guter Mensch. Oder mehr ist als einer, der ein paar Leute gesund hat gemacht. Jesus ist mehr als ein Arzt für die Menschen. Er ist unser Heiler. Er tut nicht nur an unserem Körper eingreifen, sondern auch vor allem an unserer Seele. Er will, dass das heil wird in uns drinnen, in unserem Herz, wo verbogen ist, wo zerstört ist, wo verletzt ist, wo traurig ist. Jetzt kann man das Heil, den Begriff, ganz kurz in zwei Aspekte aufteilen. Das eine ist das, was ich beschrieben habe mit dieser Heilsgeschichte. Das Heil betrifft unsere Vergangenheit. Was war es? Und da sagt Gott, alle Sünde und alle Schuld vergebe ich. Mit dem Tod von Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung ist die Sünde Geschichte, wenn ihr bereut und um Vergebung bittet. Das ist der eine Teil vom Heil. Der andere Teil vom Heil, das ist der Teil, der noch kommt. Das ist die Zukunft, das ist das, was auf uns wartet, das ewige Heil. Nämlich das ewige Leben bei Gott, wo jede Krankheit, jeder Schmerz, jedes Leiden mal einmal wird vorbei sein. Und wir stehen mitten drinnen, in diesem riesen Bogen, zwischen dem Anfang, wo Gott gemacht hat mit der Welt, und dem Ende, wo noch kommt, oder mit dem neuen Leben, wo kommt. Und zwischendrin stehen wir immer wieder mit der Sehnsucht, die die Menschen immer wieder auch umtrieben hat und bewegt hat, was der Psalmschreiber im Psalm 119 so ausdrückt: Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Also Sehnsucht verlässt der Mensch nie. Der Mensch ist immer wieder auf der Suche und hat Hunger und Durst nach mehr, nach Erfüllung in seinem Leben. Die Frage ist, wo das er es findet. Finden wir unser Heil in Jesus oder finden wir es in einem tollen Haus, in lieben Menschen, in viel Geld? Oder eben finden wir es in Jesus? Wie aber können wir jetzt sicher sein, dass das Heil, das ich davon geredet habe, dass das uns gilt? Mit anderen Worten wird das auch ausgedrückt von der Heilsgewissheit. Wie kann ich wissen, dass ich das Heil habe? Dazu gibt es verschiedene Punkte. Die gehen, ihr müsst sie nicht gerade alle lesen. Leset nur den Obersten vorläufig. Der erste Punkt ist der, dass wir uns das immer wieder sagen. Jesus ist nicht nur gestorben und auferstanden, sondern mit dem Akt ist die Macht von Satan gebrochen worden. Das war der Wille von Gott, dass das so passiert. Sünde ist nicht ganz ausgelöscht, aber die Macht von der Sünde tut nicht mehr uns dominieren, sondern Jesus will über uns wirken. Der zweite Punkt, all unsere Sünden sind vergeben. Es kann niemand kommen und sagen, 99% von deinen Sünden sind vergeben, aber das 1%, das wird Gott dir nie vergeben. Das ist eine Lüge. Gott vergibt jede Sünde an dem, der bereut und bekennt. Ein weiterer Punkt ist, Gott hat die Trennung, die zwischen ihm und den Menschen war, aufgehoben. Er hat Heil in die Beziehung zwischen ihm und uns hineingebracht. Das, was dort ist, als Unheil passiert mit Adam und Eva in dieser Auflehnung gegen Gott, hat jetzt Gott wiederhergestellt mit seinem Sohn. Mit dem Sterben und der Auferstehung von Jesus ist die Trennung von Gott aufgehoben worden. Das ist eine geistliche Tatsache. Eine weitere geistliche Tatsache ist, dass Gott uns gerecht spricht. Wir können es selber nicht. Wir können es nicht sagen, so jetzt bin ich fein raus und alles ist gut. Jetzt kann ich vor Gott kommen. Nein, Gott sagt, ich spreche dich gerecht. Ich befreie dich von der Schuld. Ich vergebe dir. Ich zerreisse den Schuldbrief, der auf dir lastet. Du kannst frei zu mir kommen. Und als letztes, wenn wir Jesus in unser Leben einladen und er als König Krone, er, der Krone auf sich hat und uns dann Kronen auch gibt, als Kinder von Gott, dann kann uns nichts mehr trennen, uns nichts mehr reissen aus der Hand von Gott, von seiner Liebe. Das sind alles wunderbare Heils-Tatsachen. Wir können noch mehr Details anführen, aber ich finde, so aus meiner Sicht, das sind die wichtigsten. Und wenn ich die kann für mich persönlich nehmen und sagen, jawohl, das glaube ich und das will ich so verfolgen in meinem Alltag, dann weiss ich mit Gewissheit, Gott hat sein Heil für mich parat. Er hat es für über mir ausgeschüttet. Und der Petrus und der Johannes, die haben sich ja müssen verteidigen vor dem Hohen Rat. Das ist jetzt die Fortsetzung von dem, was Michaela hat gesagt aus der Apostelgeschichte 4. Sie haben sich müssen rechtfertigen, warum, dass sie von Jesus reden. Und dann sagen sie Folgendes: In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig oder gerettet werden. Also sie bekennen, es mag wohl viele Ärzte und Quacksalber und Helfer und Heiler und Propheten geben, aber in keinem anderen gibt es das Heil. Also wer das Heil weitergibt, ist nur einer. Das geht nur über Gott zu Jesus, zu uns Menschen. Also man kann keine andere Person auch Heiland nennen. Man kann schon, aber es entspricht nicht der Tatsache und auch nicht der Wirkung. Und wenn wir jetzt unsere Situation anschauen, wo wir drinnen stecken, dann könnte man tatsächlich meinen, jetzt, wenn dann die Impfungen vorankommen, jetzt haben wir das Heil. Oder die grossen Firmen, die jetzt die Impfstoffe entwickelt haben und produziert, sie werden nicht nur gelobt, sie werden auch gerüffelt, weil sie langsam vorwärts machen. Aber letztendlich ist man denen dankbar, den Entwicklern, was sie gemacht haben. Also in erster Linie machen sie es natürlich für ihren Profit. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber das Geschäftsmodell von einer Pharmafirma ist nicht, jede Krankheit auszurotten, damit es nie mehr kranke Leute gibt. Ihr Geschäft ist das, dass es immer kranke Leute gibt und dass man die irgendwie kann behandeln und therapieren und dass sie viel Geld verdienen. Das ist das Geschäftsmodell. Und das ist das Denken der Aktionäre, die beteiligt sind an diesen Firmen. Und auch unser Wissen, solange wir auf der Erde leben, wird Krankheit nicht einfach ausgerottet werden. Das wäre auch Illusion. Aber auch nicht zu meinen, dass wir jetzt Menschen oder System oder eben so Therapiemethoden vergöttern. Die Gefahr besteht jetzt effektiv. Oder dass man jetzt anfängt zu unterscheiden, was gut ist und wie andere uns helfen können. Und Gott gerät immer wie mehr ins Abseits. Vor 80 Jahren haben die Deutschen auch gemeint, jetzt ist die Lösung und das Heil da. Wir haben jetzt zwar nicht einen Diktator, aber wir haben eine Wissenschaft, eine Medizin, die wir auch auf einen Sockel stellen können, die gefährlich ist, die uns von Gott trennt. Gott aber will uns mit seinen guten Gaben dienen. Und wenn wir Römer Kapitel 8 lesen, ist genug geschrieben davon, unter anderem der Satz, wo der Paulus sagt, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten oder zum Guten. Das heisst nicht, dass es immer nach unserem Empfinden gut ist, aber aus Gottes Sicht ist es das Beste. Jetzt der letzte Punkt. Für was brauchen wir ein Helm vom Heil? Für was brauchen wir das Heil? Vielleicht sagst du, habe ich nicht nötig, ich komme selber zu Schlag in meinem Alltag. Ich habe meinen Job, ich habe meine Familie, ich habe meine Freizeit, ich habe mein Geld, ich habe mein Haus, ich habe alles, was ich brauche. Ähnlich spielt Gott nur eine Randfigur. Dann gehen wir in dem Sinn mit Gott so um, wie wenn wir den Helm als Randfigur brauchen und mit dem so rumlaufen und uns und neben nicht auf den Kopf setzen. Und dann gehen wir das Risiko ein, dass wir Schaden erleiden. Darum sagt der Paulus, nehmt den Helm, setzt ihn auf. Das bedeutet, nehmt Gott in Anspruch. Verlasse dich nicht nur in deinem Denken auf Jesus, indem du sagst, jawohl, ich glaube, dass es Jesus gibt und dass er gestorben ist am Kreuz und auferstanden und dann ist es fertig. Nein, es bedeutet mehr, dass du sagst, und ich will, dass Jesus in mein Herz einzieht, in meinem Herz lebt, dass er aktiv in meinem Alltag mit mir ist. Und dass du sagst, ich brauche für meinen Kopf einen Schutz. Vor was muss unser Kopf denn geschützt werden, wenn es ums Heil geht? Das ist, weil der Ankläger, weil Satan probiert, uns das Heil auszureden. Weil er uns probiert, die geistlichen Wahrheiten schlecht zu machen. Weil er will Gott schlecht machen und er uns will vorhalten, wie schlecht wir ja auch sind. Dass er uns zum Beispiel sagt, keiner hätte ich gern. Bumm. Du bist blöd und dich kann man für nichts brauchen. Bumm. Oder diese Sünde vergibt Gott dir nie. Fertig. Du bist nichts wert in den Augen von anderen. Und so weiter. So Lügen können sich festsetzen in unserem Denken. Und gegen solche Lügen und gegen Angriffe, gerade auch mit Wort, brauchen wir den Helm vom Heil, der uns schützt. Der Paulus gibt den Korinther den Rat, ihr Denken von Jesus gefangen zu nehmen. Das heisst, lasst euer Denken von ihm bestimmen. Tut euer Denken auch Jesus unterordnen, dass ihr bereit seid, sozusagen jeden Gedanken bei Jesus durchzulaufen. Also das heisst, tut darauf achten, was ihr denkt und wie das ihr denkt. Was ihr anschaut, was ihr leset, auf was ihr hören. Also zum Beispiel, wie denke ich konkret über Gott, über Jesus und über den Heiligen Geist? Was denke ich wirklich in meinem Innersten über die drei göttlichen Personen? Oder was denke ich über die Geschwister im Glauben, die hier innen sitzen? Und auch über die, die nicht da sind? Was sind meine tiefsten Gedanken über jedes Einzelne, was sich zur FEG Belp zählt? Und Hand aufs Herz, sind das immer gute Gedanken im Stil von Philipper 4,8, wenn ich über andere denke. Rechtschaffene Gedanken, ehrbare Gedanken, gerecht, rein, liebenswert, ansprechend. Und das ist unsere neue Herausforderung, denke ich, im Umgang miteinander. Und wir haben schon im Ältestenrat über das gehabt und mit den Ressortleitern. Wir müssen neu lernen, miteinander umzugehen, weil durch das neue Hauptthema, das die Welt hat, denken die Leute in ganz verschiedene Richtungen. Und wehe, du hast nicht meine Meinung, dann bist du abgeschossen. Wehe, du siehst es etwas anders, dann ist irgendwie etwas verdreht bei dir. Dürfen wir verschiedene Meinungen zulassen? Können wir einander stehen? Liebevoll, mit verschiedenen Meinungen. Das ist erst der Anfang. Ich denke, es werden noch ganz andere Themen auf unsere Welt, auf unser Land, auf unsere Gemeinde zukommen. Darum müssen wir gut einüben, wie wir, prägt von der Liebe von Jesus, umgehen miteinander. Und letztlich, wie denke ich über mich selber? Auch eine wichtige Frage. Der Abschluss. Ein Helm hat zum Ziel, Schläge abzufangen, dass es mich nicht trifft, dass es meinen Kopf nicht trifft, dass es mein Hirn nicht trifft. Und so ist bildlich gesprochen für mich Jesus der Helm, für mich, wo Schläge abfedern, wo Schläge mildern, wo Schläge auffangen. Schläge, die von Satan kommen, Schläge, die von anderen Menschen kommen, Schläge, die von Medien kommen, Schläge, die auf mich einprallen, wo ich sagen kann, Jesus, steh du dazwischen, dass das nicht alles ungefedert auf mich, auf meinen Kopf, auf mein Denken eintrifft. Es soll gelten als Ziel. Das wichtigste Ziel, das ich anschaue im Zusammenhang mit dem Helm vom Heil, wo der Petrus, der Briefempfänger, schreibt, ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Das soll unser Ziel sein und bleiben. Rettung wieder mit Heil. Unser ewiges Heil, unsere endgültige Rettung, das soll für uns und unsere Mitmenschen gelten. Bitten wir Gott immer wieder darum, dass er uns die Gnade gibt, dass wir an ihm dranbleiben können und dass er Gnade gibt, dass auch andere Menschen von Jesus erfahren können und wir dort auch mithelfen können. Wie geht es deinem Kopf in der Zwischenzeit? Ist gut? Gut. von Halbers. Dann würde ich gerne auch noch für Bettina beten. Jetzt. Sie ist mit Kopfweh heute Morgen hierher gekommen. Und der Nathanael, der Schulter- und Rückenprobleme hat seit längerer Zeit, möchte ich euch auch einfach ganz konkret auch in das Gebet einbeziehen. Vater im Himmel, es ist ein gewaltiges, riesiges Geschenk, wie du für die Welt, wie du für uns Menschen das Heil vorgesehen hast. Ja, du bist enttäuscht worden, gleich mal von Adam und Eva. Und gleich hast du die Freiheit ihnen gelassen, hast du die Liebe für uns Menschen gelassen. Du hast uns nicht unterdrückt. Aber dir ist nicht egal gewesen, wie es den Menschen weitergeht, wie es deinem Volk geht und wie es uns heute geht. Du hast Wege gesucht und Wege gefunden, um dein Heil, um deine Rettung, um deine Erlösung auf die Erde zu bringen. Und ich danke dir, hast es da. Auch wenn es dich alles gekostet hat, oh Herr, alles hast du dafür müssen geben, dein Liebste, dein Sohn. Aber du hast es gemacht, für uns, wegen uns, und dafür lobe ich dich. Ich danke dir, dass das nicht eine Einbildung ist und nicht eine Utopie, nein. Du, Herr, willst uns heilen von unseren Störungen, von unseren Bindungen, von unseren Blockaden, von dem, was unser Herz lähmt, von dem, was unser Denken lähmt. Du willst uns frei machen, du willst auch an unserem Körper eingreifen, du willst auch uns dort heilen, auch wenn wir es nicht befehlen können, aber wir können dich darum bitten. Du, Herr, willst wirklich das Gute für uns. Und ich danke dir, dass du, Jesus, unser Schutz bist. Dass du der bist, der als Buffer dazwischen ist, zwischen diesen Angriffen, die auf uns einstürzen. Dass wir nicht Angst haben müssen, sondern dass wir zu dir dürfen kommen und vertrauen und uns von dir helfen. Und Nathanael und Bettina, kommen dafür zu mir. Ich werde jetzt einfach auch bitten, Jesus, ganz konkret für Bettina und für Nathanael. Du siehst auch, was sie geplagt sind. Herr, rühr du Bettina an ihrem Kopf. Du weißt, was los ist. Gib du ihr Heilig. Gib du ihr deine Zuwendung. Herr, dass die Schmerzen verschwinden, dass ihr Kopf wieder ganz gut wird. Jesus, rühr du sie an mit ihr heilende Kraft mit deinem Segen. Und für Nathanael bitte ich dich auch, Jesus, dass du ihm beistehst. Du siehst jetzt über längere Zeit hinweg die Rückenschmerzen, die Schulterschmerzen und der Arm, der beeinträchtigt ist. Und dass du, Jesus, einfach auch ihm das gibst, was er braucht und was nötig ist. Und dass du ihn hier anrührst, an diesen defekten Stellen, und dass du eingreifst. Und dass du wieder herstellst, was nicht gut ist. Du, o Herr, bist Gott. Du bist Arzt und Heiler. Und dir ist alles möglich. Darum bitte ich dich, für dein Eingreifen, für dein heilende Wirken an der Bettina und am Nathanael und auch an allen von uns, o Herr, wo wir neu ein Leiden haben und es vor dir bringen, und die um dein heilende Eingreifen wirken. Bitte. Wo wir dich darum bitten, dass du, o Herr, dir erbarmst über uns. Danke, o Herr, dass wir das von dir dürfen bitten und einfach so offen vor dir dürfen ausbreiten. Und dass du uns auch unseren Gedanken heilen tust, wo wir Gedanken über andere haben, die nicht gut sind. Gedanken, die böse sind, Gedanken, die vernichtend sind, Gedanken, die rachsüchtig sind, Gedanken, die bitter sind. Herr, heil du unser Denken, reinige du unser Herz, hilf du uns, einander als liebevoll, als Geschwister dich anzunehmen. Wir brauchen es, wir müssen von dir zugerüstet werden für die kommende Zeit. Wir haben dich absolut nötig als unser Heiland. Danke, Jesus. Amen.